Es ist kein Klamottenstück, was man kauft, was man wieder in den Schrank hängen kann. Es wird einen bis ans Lebensende zieren. Tätowiert ist eigentlich tätowiert und das ist nicht mehr so schnell wegzubekommen. Das heißt, man sollte die Entscheidung nach Tattoos eigentlich niemals nach einem Trend setzen.
Ohne Risiken und Nebenwirkungen. Der Engelhardt Gesundheitspodcast mit Frank Ahnefeld.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ohne Risiken und Nebenwirkungen. Heute unser Gast Randy Engelhardt, ein bekannter Tätowierer, ein Star-Tätowierer. Und bevor jetzt jeder überlegt, Randy Engelhardt und Engelhardt Arzneimittel, nein, Randy Engelhardt ist weder verwandt noch verschwägert mit dem Unternehmen. Wir arbeiten in Bereichen einfach zusammen und freuen uns heute, ihn hier als Gast zu haben. Herzlich willkommen, Randy.
Hallo, ja, viele Grüße an euch und an alle, die jetzt zuhören, auf jeden Fall.
Ja, ich freue mich auf das Gespräch, Randy. Vielleicht zu Beginn, wie wir es immer machen, stelle ich dich kurz vor und dann starten wir eine kleine Schnellfragerunde, um dich besser kennenzulernen. Ja. Randy ist 45 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder und, wenn ich richtig informiert bin, in Zwickau im schönen Sachsen geboren. Ist das richtig?
So sieht's aus. Und immer noch sesshaft.
Und immer noch sesshaft im schönen Sachsen. Ja, schön. Randy, hier einfach mal ein paar kurze Fragen, unsere Schnellfragerunde, und ich wäre dir dankbar, wenn du uns das ganz spontan beantwortest. Mein größtes Laster ist?
Pingeligkeit. Also, ich bin ein richtiger Monk.
So soll es beim Tätowierer aber auch sein.
Ja, richtig. Aber in allen Facetten. Also es kann auch nervend sein.
Ja? Ja. Darauf reagiere ich allergisch.
Oh, ey, habe ich eigentlich eine Allergie? Ja, eine Katzenallergie habe ich, na klar. Sorry, das kam nicht so schnell. Da reagiere ich auf jeden Fall allergisch. Das ist richtig.
Das kann niemand so gut wie ich.
Oh, das ist ja eine Frage, wo man sich selbst nach vorn schmeißt. Das mache ich ja ungern.
Du kannst dich ruhig loben.
Also, ja gut, im Tätowieren, denke ich, bin ich ganz gut.
Richtig gut entspanne ich, wenn?
Ja, wenn wirklich mal kein Termin anliegt.
Wenn ich nicht Tätowierer wäre, wäre ich?
Wahrscheinlich immer noch Fliesenleger.
Du bist gelernter Fliesenleger?
Genau so sieht's aus, ja.
Und legst du auch die Fliesen zu Hause selber oder gibst es einen Auftrag?
Bis jetzt habe ich fast immer alles selber gemacht, aber wenn ich es nicht schaffe, dann habe ich noch einen guten Freund, der macht noch einiges dann für mich, genau.
Gar nicht witzig, finde ich.
Lügner.
In meinem Jugendzimmer hing ein Poster von?
Dolph Lundgren als He-Man.
Den werden nur noch die Älteren kennen. Das war der aus Rocky 4, glaube ich, gell?
Ich glaube, ja, genau. Ja? Genau, der ist das. Der,
richtig,
der Schwede, der große Schwede.
Ja, an den erinnere ich mich auch gut. Diese Persönlichkeit bewundere ich.
Da gibt's viele. Aber eigentlich im Endeffekt mein größter Mentor, Boris.
Ein Tätowierer?
Ja, ein Tätowierer ist das, genau. Das ist mein Mentor.
Auf meiner Playlist ganz oben steht?
Oh, das ist eigentlich ganz oben Hatebreed.
Der Titel meiner Autobiografie würde lauten?
Ich habe ja schon mal ein Buch geschrieben und das ist Erfolg ist eine Reise.
Schön. Mein Lieblingsort ist?
Zu Hause mit Familie.
Mein Lieblingspodcast? Hörst du Podcasts?
Ja, bis jetzt noch nicht so viel, weil die Zeit habe ich nicht dazu. Ich habe aber einige in meinem Dings schon, in meinem Speicher. Ja. Wenn Leute mir sagen, die musst du dir mal reinziehen, dann speichere ich mir das ab und ich komme einfach nicht dazu, irgendwann mir mal das reinzuziehen. Ich muss mir das mal auf die Autofahrten legen, glaube ich.
Genau, da kann man wunderbar hören.
Das denke ich, ja.
Die letzte Frage, mein schönstes Tattoo.
Mein schönstes Tattoo ist ja eigentlich das Gesamtkunstwerk, weil es hängt alles zusammen, was ich trage. Also kann man das als ein Tattoo verwerten.
Vielen Dank, Randy. Das ist ja ein Podcast und eine Audiogeschichte. Wenn ich dich jetzt beschreiben sollte, vor mir steht ein, ich sage es ganz flapsig, ein Baum von einem Mann, breitschultrig, durchtrainiert, cool tätowiert, eine ganz coole Socke, so würde ich dich beschreiben. Wie bist du zu dem geworden, was du heute bist? Als kleiner Junge war bestimmt Tätowierer jetzt nicht dein Berufswunsch. Wie wird man Tätowierer?
Jein, muss ich dazu sagen. Also ich zeichne und male schon, seitdem ich einen Stift halten kann. Und das wirklich in allen Punkten und Facetten meines Lebens. Schon damals, wenn ich irgendwo warten musste oder sollte, oder wir waren in der Kneipe mit den Eltern, es wurde immer irgendwie Stift und Papier eingepackt, damit ich nebenbei zeichnen konnte. Das heißt, das hat mich schon immer fasziniert und da habe ich mich sehr weit selbst reingearbeitet, weil ich das machen wollte. Das war mein größtes oder meine Zufriedenstellung, wenn ich zeichnen konnte. Und dann natürlich so Schulzeitalter beschäftigt man sich ja mit einigen Sachen. Und dann kennt man die Zeit noch aus Bravo und Popcorn. Das sagt vielleicht noch jemand was, diese Zeitschriften. Und in diesem Zeitalter war ich derjenige, der in der Schule auch schon das erste Tattoo-Magazin in der Hand hatte. Das heißt, die Kunstform Tattoo hat mich schon wirklich sehr zeitig fasziniert und es war so ein ewiger Traum irgendwie, vielleicht kann ich das irgendwann mal irgendwie machen, beziehungsweise versuchen. Also es war schon doch im, sage ich mal, frühen Jugendalter bei mir verankert, das Thema, die Kunstform Tattoo.
Und was war dein erstes Tattoo an dir?
Mein erstes Tattoo war ein kleiner Drachen auf dem Oberarm, aber das war ja eher so die Zeit, die Eltern hatten natürlich noch extrem viel dagegen und dann hat man versucht, einen Tätowierer auch zu finden, der natürlich gegen die Regeln unter 18 das macht. Und so habe ich dann mit, ich glaube, ich war noch nicht 16 oder ich war gerade 16, genau, weil ich hatte ja den Moped-Führerschein und dann habe ich mich da tätowieren lassen, diesen Drachen. Natürlich hieß das dann aber auch 14 Tage nur noch Bild zu Hause, kein Ton. Und da gab es schon sehr richtig Ärger, weil zu der Zeit war das noch nicht so, ach toll, hast du ein Tattoo machen lassen. Da bin ich ganz froh, dass sich die Zeiten da um einiges geändert haben.
Ja, ist in der Tat so. Also vor 30 Jahren war ja Tätowierung, ich will jetzt nicht sagen Randerscheinung, aber es war nicht so populär wie heute. Heute hat fast jeder ein Tattoo. Wie erklärst du dir diesen Sprung? Wie ist es entstanden? Früher mehr so eine Nische und heute höchst populär und jeder will und hat ein Tattoo.
Also das sind viele Sachen, die dazu beigetragen haben. Also früher war es ja wirklich so das Schmuddel-Image, ne, der Tätowierer. Ganz früher war es so Knast und Seefahrt irgendwie so. Es ist dann so rangekommen so und es waren dann eher so die Gangster und Asozialen. So, das war ja wirklich das Ding, warum eben auch die Eltern eben da nicht davon das gut gefunden haben, wenn das Kind natürlich nach Hause kam und das vielleicht noch im frühen Kindesalter und hat da irgend sowas drauf. Und mittlerweile muss ich sagen, dass alle Tätowierer, wie sie da sind, ihr ganzes Business jetzt eigentlich zu verdanken haben der allerersten Tattoo-Sendung, finde ich. Das war so der Indikator dieser gesamten Salonfähigkeit, nenne ich es mal. Und das war damals die Sendung Miami Ink. Das war die allererste Sendung, wo es ums Tätowieren ging, die irgendwie im Fernsehen auftauchte. Das ging natürlich in Amerika los und wurde dann ja über die Kanäle wie wir hier mit D-Max, wurde das ja auch zu uns gebracht. Und somit war das dann so ein Punkt, dass man sieht, was denn möglich ist, was man in Tattoo-Studios ja schon längst wusste, was möglich ist. Aber dieses öffentlich nach draußen tragen und in einem Freibad rumzulaufen mit einem tätowierten Arm, ohne schief angeschaut zu werden, das hat sich seit dem Zeitpunkt, seit dieser Sendung und natürlich seit vielen Sendungen, die wir dann auch gemacht haben, um einiges gelegt. Und mittlerweile ist es ja gang und gäbe, dass selbst ein Fernsehmoderator irgendwo im Fernsehen steht und hat Tattoos und keinen Stürz mehr. Oder Ärzte, mein Hausarzt zum Beispiel, ein ganz netter Typ, eine ganz clean, saubere Praxis, man kommt rein und er hat dann eben schon einen komplett tätowierten Arm. Und das sind so Sachen, das hätte man sich vor 20, 30 Jahren nicht vorstellen können und was mittlerweile völlig normal ist und auch akzeptiert wird. Und das finde ich natürlich für meine Berufsgruppe hervorragend, weil es natürlich dadurch salonfähiger geworden ist und man kann viel mehr machen. Man gewinnt natürlich dadurch einen neuen Kundenkreis, weil sich Leute dann jetzt auch trauen, die früher das hätten gern gemacht und jetzt natürlich, wie soll ich sagen, das Ganze nutzen, weil ja die Möglichkeit des öffentlichen Tattoo-Tragen jetzt gegeben ist, ne?
Du hast es genau angesprochen. Früher war das ja auch oft ein berufliches Ausschlusskriterium, ein Tattoo. Also ja. Ich glaube, bei der Polizei war es auch so, dass du da nicht in die Ausbildung gehen durftest. Das hat sich alles normalisiert und heute ist es gang und gäbe. Und ich bin ja jetzt froh, dass ich seit einem Jahr ein eigenes Tattoo habe, von dir gestochen. jetzt gehöre ich auch zu der Gruppe, weil ich habe immer das Gefühl gehabt, ich bin jetzt der Sonderling, der kein Tattoo hat. Ich sag immer zu meiner Freundin, die Bestatter, die werden jetzt ihre Freude haben in Zukunft. Denn bei so vielen Tattoos zwischenzeitlich, dann werden die natürlich bei den Verstorbenen viel zu sehen und auch zu lesen haben in den Tattoos.
Ja, das ist richtig.
Ja, Randy, du bist bekannt durch verschiedene TV-Formate. Genau. Vielleicht erzählst du uns dazu, wie du zu diesen Formaten gekommen bist. Die waren ja auch sehr populär und da hast du dir ja richtig einen Namen gemacht. Da ging es, glaube ich, auch darum, dass man irgendwelche verpfuschten Tattoos verschönert hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Genau. Also es ging sehr zeitig damals los. Es war, glaube ich, 2007, 2008. Ich habe einen Anruf bekommen von einem Produktionsteam. Die wollten mich begleiten auf eine Tattoo-Messe nach München für eine TAF-Reportage. So ging das alles los. Dann sind die da mitgekommen, haben natürlich dann auch die Tattoos gesehen, die ich gemacht habe. Dann hat man da unten in München, damals auf der Tattoo-Messe, hatte ich auch Preise gewonnen für die Arbeiten. Und somit waren dieses Produktionsteam ziemlich begeistert und haben gesagt, hey, wenn mal wieder was Geiles ansteht mit Tattoo oder Tattoo-Messen, lasst es mich mal wissen. Und ja, so ging das dann los, dass ich dann irgendwie eine Einladung mal zu einer anderen Messe bekommen hatte. Das war über die Calgary Tattoo Messe, wo ich das erste Mal war, habe ich auch gewonnen gehabt, also gewisse Trophäen. Dadurch bin ich in ein Auswahlkriterium gekommen, dass ich für die Las Vegas Tattoo Messe einen Stand bekommen habe. Und die sind mit mir nach Vegas gereist. Und in der damaligen Zeit habe ich dann die Moderatorin und Kfz-Mechanikerin Lina van de Maas kennengelernt, die dann mit mir zusammen da diese Tattoo-Sendung gedreht hat in Vegas. Und das war eigentlich so das erste Mal, dass ich so TV-technisch Aufmerksamkeit bekommen hatte. Die Sendung ist ziemlich gut gelaufen da auf TAF. Danach kam es erneut zu einer TAF-Reportage und da habe ich neue Produzenten kennengelernt. Und das war dann eigentlich der richtige Schlüssel. Und das war jetzt mittlerweile gute Freunde von uns und meine festen Produzenten Heike und Norbi Güldenpfennig. Und diese beiden haben damals, das weiß ich noch wie heute, die sagten, wir haben in Berlin so einen Dreh, da brauchen wir einen guten Tätowierer für und bring doch mal bitte deine Fotos oder deine Tattoo-Alben, irgendwas mit, was wir damit zeigen können. Gesagt, getan, ich bring dieses Buch mit. So, und jetzt blättert die Produzentin da mein Buch durch und fragte mich dann vor Ort, das sind schöne Sachen hier drin. Kann man sowas auch tätowieren? Da war ich erst ein bisschen überrascht über die Frage und habe gesagt, naja, das sind ja Tattoos. Und da lachte sie und dachte, dass ich sie verarsche. Und dann sagt sie, nee, wirklich mal, sei mal ehrlich, sag mal, ob man wirklich solche Sachen, wie du hier in dem Buch hast, ob man das auch tätowieren kann. Da habe ich gesagt, du verstehst mich falsch, das sind Tattoos da drin. Das ist ja nur das Bild, was ich da drin habe. Aber das ist ein Tattoo, das ist auf der Haut gestochen. Und wo die das realisiert hat, war die hin und weg, dass man solche fotorealistischen Arbeiten wirklich auf die Haut bringt. Und seitdem bin ich der so im Kopf geblieben, dass die irgendwann, hatten die auch wieder in Amerika irgendwelche Dreharbeiten. Dann hat sie da das erste Mal diese Tattoo-Sendungen da drüben gesehen und fragt mich, hey Randy, ich habe ja eine Sendung gesehen mit Cover-Ups und da kam mir sofort die Idee, das mit dir machen zu können, wenn ich Bock hätte und die wären wieder da. Würde sie mir mal eine Sendung vorschlagen, die wir zusammen drehen könnten, wenn ich Lust hätte? Da habe ich gesagt, ja, jederzeit. Ja, und dann haben wir über die erste Staffel Horror-Tattoos philosophiert, wie wir die zusammenbauen können. Und somit habe ich mit den Produzenten oder die Produzenten mit mir dieses System gestrickt. Und dann kam die Erfolgssendung Horror-Tattoos, die dann bis jetzt in 3 Staffeln mit Erfolgsquoten gelaufen ist.
Eine sehr spannende Reise, wenn ich das so sagen darf, die du gerade beschrieben hast. Stichwort Reise. Ich habe gelesen, du hast ja nicht nur ein eigenes Studio und bist auf den ganzen Tattoo-Conventions, sondern du bist jetzt auch unter die Kreuzfahrer gegangen.
Ja, da sind wir ja gerade erst vom Schiff runter. Und jetzt kann ich natürlich im Nachgang davon sprechen und sagen, es war natürlich ein riesiger Erfolg. Diese Komponenten aus Tattoo-Künstlern wie auf einer Convention, dann plus die ganzen Bands und Rockbands, die da stattgefunden haben, mit diesem geilen Publikum und die alle eine Woche dieselben Menschen auf einem Schiff. Also es war eine faszinierende Veranstaltung, muss ich sagen. Das bleibt in aller Köpfe drin. Wir haben nur positives Feedback bekommen. Ja, und 2026 soll es dann auch die nächste Tattoo-Cruise geben.
Sehr spannend. Vielen Dank. Randy, Tätowieren ist ja so eine Art Lebenseinstellung, heute Kult. Aber jetzt kommen wir mal zu den Gesundheitsaspekten auch vom Tätowieren. Ja, genau. Es ist ja letztendlich erstmal eine Hautverletzung. Was muss ich beachten, wenn ich mich tätowieren lasse? Auf was muss ich achten, dass ich keinen, ich sag's jetzt so, gesundheitlichen Schaden nehme? Und wie pflege ich dann so ein Tattoo? Was muss man wissen? Es reicht ja nicht aus, sie einfach stechen zu lassen. Man muss das ja dann auch entsprechend versorgen und auch pflegen.
Das ist komplett richtig. Und das ist einer der wichtigsten Parts außerhalb der ganzen Kunstgeschichte, die man da abzieht. Weil wir reden ja immer noch davon, ich sag's mal knüppelhart, wir operieren ja am größten Organ des Menschen herum. Ja, und das ist halt schon auch eine Sache, dem man sich bewusst sein sollte als Tätowierer, genauso auch dann als Kunden, was die Pflege angeht. Weil beim Tätowieren kann man wirklich sehr viel Mist bauen, wenn man es schlimm macht. Also es gibt ja Sachen wie, erstens mal sind es die hygienischen Sachen, das was eben Krankheiten angeht, wie eben HIV, Hepatitis, sämtliche ansteckende große Krankheiten, aber bis hin zu bakteriellen Infektionen, die passieren können, wo es auch im schlimmsten Falle, wenn was richtig schief läuft, nehmen wir mal ein Bein oder so, Amputation hat es alles schon gegeben. Und das sind eben Sachen, die man sich bewusst sein muss als Tätowierer. Und mit dieser Vorsicht im Kopf, finde ich, ist es immer die beste Herangehensweise für jeden Tätowierer, so sauber und clean wie möglich zu arbeiten. Und deshalb ist Hygiene und Sauberkeit das größte und erste Gebot an einem Tattoo-Arbeitsplatz oder in einem Shop überhaupt, weil wirklich sehr viel passieren kann.
Das klingt ja ganz ernst. Worauf muss ich achten? Ich möchte mir jetzt ein Tattoo stechen lassen. Woran sehe ich, dass das Tattoo-Studio das Richtige ist? Gibt es da Qualitätssiegel, Qualitätsstandards? Oder kann jeder heutzutage zur Tätowiernadel greifen?
Ich sehe das als ein riesiges Problem in unserem Land oder in ganz Europa ist es eigentlich so. Nicht bloß in Europa. Es ist ein Land, die es grob anpacken, das ist Österreich. Ansonsten ist es sehr schwierig, dass eben unsere Branche absolut null reguliert wird von oben. Und das ist so ein Punkt, dass halt jeder, also selbst du könntest jetzt losziehen und dir morgen einen Gewerbeschein in deiner Stadt holen und machst da übermorgen ein Tattoo-Studio auf und keiner wird dich dort fragen, ob du hygienische Ausbildungen hast oder künstlerische Talente oder überhaupt irgendwas verstehst. Du wirst ohne nachgefragt deinen Gewerbeschein bekommen und machst dieses Studio auf. Und da kommen wir an den Punkt, wo wir ja schon mal mit BVD und DOT zusammen, also ganz oben in der Regierung, schon fast so weit waren, vielleicht irgendwelche Zugangsregeln zu finden. Eben was Prüfungen angeht, die wir dann hätten machen können. Zumindest braucht man Hygieneseminare, dass man die verpflichtet ausrichtet, bevor man den Gewerbeschein bekommt und so weiter und so fort. Das sind Sachen, die da kommen müssten, die wir auch als eigene Gilde da eigentlich schaffen wollten. Aber bis jetzt sind wir da nicht weitergekommen. Ne? Und das ist ein großes Problem, was ich da sehe. Wenn man jetzt als Beispiel dazu einfach mal den Betrieb in einer Bar oder in einem Café sieht. Da ich ja auch in meinem Riesenshop haben wir auch eine Bar dran. Und als ich die noch selbst betrieben habe, ging es darum, ich habe den Gewerbeschein nicht bekommen, da ich eine Konzession dafür brauchte. Und das hieß, ich brauchte einen Schankanlagenkurs, ich brauchte einen Hygieneschein, ich brauchte ein Führungszeugnis, ich brauchte noch ein für so Druckflaschen, für diese CO2-Flaschen, Gasdinger, so einen Sondersicherheitsschein. Also es war alles mit Scheinen, die belegt waren über gewisse Prüfungen in schulischen Aufenthalt, die ich nachweisen musste, um am Ende offiziell eine Tasse Kaffee meinem Kunden zu verkaufen. So, und jetzt reden wir davon, in dem Falle würde im schlimmsten Falle jemand mal Salmonellen bekommen, wenn die Milch schlecht war. So, dann wissen wir selber, wie schwer dies aufwiegend mit Hepatitis oder HIV oder gar mit Körperamputationen sein müsste. So, und ab dem Punkt verstehe ich halt den Aspekt nicht, dass man da keine Zugangsregelungen mit uns zusammen erarbeitet, da wir ja selbst als Szene das eigentlich möchten, um mehr Sauberkeit und Hygiene zu bringen. Jetzt will ich nicht alle Tätowierer da reinschmeißen und muss echt sagen, dass die Szene da so sehr auf Zack war bisher, dass wir uns weitgehend selbst reguliert haben. Das heißt, man hat eben Hygieneseminare angeboten, man versucht sauber zu arbeiten, man versucht sich Verordnungen aufzustellen, um eben sein Studio bestmöglichst nach vorne hygienisch und sauber zu betreuen. Und da gibt es eben mittlerweile auch viele Studios, die auch genau denselben Sinn da drin sehen. Es gibt aber auch einige Studios, die das eben nicht so sehen, wo eben genau der Punkt ist, ist mir egal, ich will jetzt hier der Rockstar sein und mache jetzt meine Tattoos. Ob die das können, ist erstmal zweitens. Aber die hygienischen Grundvoraussetzungen liegen oftmals daneben und das sieht man auf manchen Tattoo-Messen, wie dreckig manche Tätowierer vorangehen. Also das ist mir schon aufgefallen, wo teilweise Handschuhe eben gar nicht gewechselt werden bei sämtlichen Sachen oder es werden die Maschinen nicht verpackt oder. Da gibt es so viele Aspekte, wo ich das sehe und denke mir, oh mein Gott, die Kreuzkontamination ist dort groß geschrieben. Und das sind so Sachen, die sollten geregelt werden, um dort einheitlich eine Sauberkeit wenigstens zu schaffen. Also zumindest sind das meine Ansätze und die von professionellen Studios mit Sicherheit auch. Also da gibt es genügend Studios, die da sehr viel Wert drauf legen. Aber der Kunde wird es nicht sehen, weil die Optik eines Studios macht nichts aus über die Herangehensweise ans Tattoo. Deshalb trotzdem Vorsicht geboten und man sollte sich auch dazu informieren, nicht nur vom ersten Eindruck blenden lassen.
Mhm. Vielen Dank, das ist ja ein sehr hilfreicher Appell, dass in Deutschland, ausgerechnet in Deutschland, einem Land, in dem ja wirklich alles, aber wirklich alles geregelt ist.
Ja, wenn ich da nochmal einfahren kann, alles geregelt. Das muss man sich vorstellen, selbst Prostituierte, wir reden jetzt mal vom untersten Rand der Arbeitsbedingungen, sind reguliert, was ja auch gut ist. Jetzt sehen wir uns als Tätowierer, wir sind's nicht. Und das ist natürlich so ein Punkt, wo man sich echt ein bisschen schlechter vorkommt in dem Regulierungswahnsinn. Ne?
Genau. Deswegen nehme ich diesen Appell auch gerne auf, auch der Appell natürlich an die Verantwortlichen in Politik. Vielleicht musst du mehr Politiker tätowieren. Also ich kenne einige, die haben schon Tattoos. Vielleicht musst du noch mehr nach Berlin und im Parlamentsviertel tätowieren.
Naja, wir waren ja so weit. Ne? Also muss ich dazu sagen, wir waren ja wirklich so weit und da gab es eine ganz hervorragende Politikerin und das ist die Frau Gitta Connemann. CDU, CSU war das aus Berlin und diese Frau war wirklich sehr begeistert von der gesamten Vorstellung des Grundkonzepts, was eben vorgetragen wurde durch BVD und DOD damals zusammen. Unter anderem, wie gesagt, das Ganze habe ich eben mit begleitet. Wir haben da auch Vorträge gehalten im Bundestag, wo wir eben genau solche Sachen besprochen hatten. Das ist eben der Punkt. Politikwechsel heißt natürlich auch Systemwechsel. Und seitdem habe ich das Gefühl, steckt alles wieder im Boden. Aber naja, was wollen wir jetzt dazu sagen? Dann ist es halt so.
Und vielleicht braucht unser Bundeskanzler Olaf Scholz ein paar Tattoos, dass er dann sich dieses wieder annimmt. Sieht vielleicht auch ganz cool bei ihm aus. Aber das nur so am Rande. Ja, Randy, vielleicht noch kurz, dass du mal ein paar Tipps gibst. Wenn ich mir jetzt ein Tattoo stechen lassen möchte, ich glaube, das geht erst ab 18 Jahre. Welche Tipps würdest du als Experte geben?
Also die wichtigsten Tipps sind eigentlich, sich die Zeit auch zu nehmen, wenn man es nicht doch sich mit 100% Vertrauen darauf verlassen will, die Studios auch vor Ort zu besuchen. Also da wirklich auch mal reinzugehen und nicht einfach nur online zu checken und dann einfach die Termine zu machen, hinzufahren und dann überrascht zu sein, sondern vielleicht doch mal vorher vorbeizufahren, egal wie weit oder was auch immer. Die Zeit sollte man sich nehmen, um eben auch diesen hygienischen Aspekt und Eindruck und das Menschliche, das ist eine ganz wichtige Sache, dass diese zwischenmenschliche Art und Weise zwischen Kunden und Tätowierer auch funktioniert. Weil man sitzt da ja lang und man lässt ja auch was Persönliches machen. Und dann ist es ja nach wie vor auch was für die Ewigkeit. Es ist kein Klamottenstück, was man kauft, was man wieder in den Schrank hängen kann. Also es wird einen bis ans Lebensende zieren. Und ich finde, da ist dieser eine Weg, vorher mal zu schauen und mal ein kurzes Feedback vom Tätowierer auf einen selbst zu bekommen, ist, finde ich, ein wichtiger Aspekt. Es sind ja in einigen Studios, wie gerade wie bei uns, sehr viele Tätowierer vertreten. Und dann sollte man sich auch damit auseinandersetzen, was möchte man denn für eine Stilrichtung tätowiert haben. Da gibt es ja 100.000 verschiedene Arten von Tattoo-Stilrichtungen mittlerweile. Und da sollte man sich bewusst sein, was möchte ich als Kunde? Und daraufhin müsste ich mir den perfekten Tätowierer suchen. So, und dann ist natürlich die Möglichkeit, wie bei uns im Studio zum Beispiel, wir haben so viele Tätowierer, die natürlich sehr breit gefächert sehr viele Sachen anbieten. Das heißt, wir arbeiten dann theoretisch den Tätowierer zu auf den Kunden, der genau diese Stilrichtung beherrscht und diese mit Herzblut natürlich auch durchzieht. So, und das sind so wichtige Punkte, wo man darauf achten sollte, dass eben auch am Ende das beste Resultat an Tattoo rauskommt. Wie gesagt, die hygienischen Grundvoraussetzungen sollten in professionellen Studios sowieso gegeben sein für jeden Tätowierer.
Es gibt ja bestimmt auch in der Tattoo-Welt bestimmte Trends. Also ich erinnere mich, ich bin Jahrgang 66. In den 80er Jahren war so das Arschgeweih, ich sag's jetzt so, wie es ist, sehr populär und aktuell.
Deshalb hat es ja jetzt diesen, ich nenne es mal, dieses Schimpfwort bekommen. Ne?
Ich finde das gar nicht so schlimm, ich finde es nicht ganz.
Aber du hast es genau richtig gesagt. Es war das Steinstreibel und heißt jetzt Arschgeweih. Also es kriegt ja eher so einen abgewerteten Touch. Ne?
Wie hieß es früher, der erste Begriff?
Es war das ganz normale Steiß-Tribal, so hieß das. Ne? Also es war,
das klingt ja sehr elegant. Das, ja.
Genau, das klingt elegant. Und jetzt hat es diese Abwandlung zu diesem, ich nenne es jetzt mal Schimpfwort bekommen, was jetzt nicht ganz wild ist, aber es wurde so ein bisschen abdegradiert, wo natürlich auch die Frauen jetzt alle so ein bisschen, naja, genervt sind von ihrer Tat, die sie damals in den 90ern durchgezogen haben. 90er, Anfang 2000 war das ganz großer Hype. Zu der Zeit, wo ich da tätowiert habe, habe ich am Tag 3-4 solche Teile gemacht. Also das war schon fast so eine Art Produktion, die man, und anstatt Tattoo-Studio. So, und jetzt hat man natürlich, da ist das Thema Trend, ne, weil du es eben ansprichst. Und das ist für mich ein ganz fataler Fehler, für jeden Kunden einem Trend zu folgen im Thema Tattoo. Weil genau das passiert. Wenn der Trend vorbei ist, was es sein wird, ein Trend hält niemals für immer an. Dann ist das Thema nämlich durch. Dann hast du da ein Trendsetter-Tattoo, was dir nicht mehr gefällt. Und jetzt kommen wir in das Thema Cover-up. Können wir es besser machen oder bekommen wir es gar weg? So einfach ist es eben nicht. Tätowiert ist eigentlich tätowiert. Und das ist nicht mehr so schnell wegzubekommen. Das heißt, man sollte die Entscheidung nach Tattoos eigentlich niemals nach einem Trendsetting setzen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Genau aus dem Grund haben die ganzen Mädels die Steißtreibel und ich will mal sagen, fast 90% bereuen genau diese Situation. Und somit sollte jeder bei der Motivwahl sich selbst damit auseinandersetzen, was er haben will, was ihn selbst verkörpert. Vielleicht hat er eine Meinung dazu, also irgendeine Hintergrundgeschichte oder irgendwas. Und wenn nicht, dann geht es einfach nur darum, dass man sich im Klaren sein muss, dass dieses Bild einen ziert, einen schmückt und wie gut das auf einem aussieht, ob man damit auch ein Leben lang klarkommt. Das sind die wichtigsten Punkte, anstatt einem Trend zu folgen, weil mein Kumpel hat jetzt das, gefällt mir sehr gut, will ich auch, oder noch schlimmer ist es ja, dieser Prominente hat jetzt das. Und plötzlich folgen die Fans und wollen genau dasselbe haben. Und das sind Trendsetter-Tattoos, wovon ich nur abraten kann.
Lehnst du auch Kunden ab, die zu dir kommen und sich tätowieren lassen wollen?
Ich selber bekomme das ja gar nicht mehr mit, da ja nur das alles meine Frau macht, das ganze Management hinter der Terminkulisse. Und ich muss mal so sagen, ablehnen an sich, ja schon. Zumal ja jetzt die Nachfrage bei mir natürlich so groß ist, dass ich mir durch die Zuckerspicken der geilsten Arbeiten mit rauspicken kann. Ne? Und im Endeffekt gibt es schon Ablehnungen gegen politische Tattoos auf jeden Fall. Egal in welche Richtung, da wollen wir keine Statements setzen mit Tattoos in keinster Weise, sondern weil wir sind Künstler und da hat das einfach für uns nichts zu suchen, sondern wir wollen Körper verzieren und geiler Kunst versehen. So, und da kommt es drauf an. Und wenn es nur die kleinen Tattoos sind, machen wir auch fast alles. Macht ein anderer Tätowierer dann bei uns im Shop. Aber es gibt Ablehnungen oder beziehungsweise sagen wir so Aufklärungen. Wenn ein Kunde natürlich drauf besteht am Ende, trotz Aufklärung, man sagt, hey, pass auf, das passt an dir nicht, man macht da so ein bisschen eine Typen- und Styleberatung, so ein kleines bisschen nebenbei, dann bekommen die Kunden das nach langem Reden dann trotzdem mit Unterschrift auf einem Zettel bei uns. Und dann wird es halt gemacht, weil man muss ja in letzter Linie auch schauen, dass das Geschäft businesstechnisch auch am Halten bleibt. Natürlich ist es mir lieber, wenn die Leute sich wirklich 100% beraten lassen und am Ende sagen, okay, danke dir dafür, weil das hatten wir schon sehr oft, die dann eben lieber nochmal gehen, drüber nachdenken und wirklich dann ein paar Wochen, Monate später kommen und sich dafür bedanken und sich dann erstmal richtig damit auseinandergesetzt haben. Das ist natürlich die bessere Variante. Es gibt aber auch wenige von denen, die sagen, nee, ist mir egal, ich bin Kunde, ich bin König, ich möchte jetzt genau dieses haben und dann soll das so sein.
Vielleicht noch zwei Fragen, die unsere Zuhörer bestimmt auch interessiert. Zum einen, kann man Tattoos problemlos entfernen?
Und da sage ich klipp und klar, nein. Also man kann sie problemlos entfernen, wenn man sehr, sehr viel Geld hat. Und dann eben nicht nur einfach mal den Laser um die Ecke, was ja jetzt verboten ist. Also die Tattoo-Shops können ja auch nicht mehr lasern, das hatten wir ja auch angeboten. Sondern jetzt muss man ja die Hautklinik aufsuchen. Und da gibt es in Bochum, gibt es glaube ich eine gute Hautklinik. Die haben wirklich die High-End-Laser, die sich kein Mensch so leisten könnte, die natürlich die Pigmente wieder entfernen können. So, aber alles, was die hellen Pigmente angeht, alles ab hellblau, gelb, weiß, gleich gar nicht, funktioniert natürlich nicht, weil wer das System Laser versteht, was natürlich auf Reflexion funktioniert. Das heißt, der Laser braucht eine Reflexion und die funktioniert natürlich nur durch ein dunkles Partikel, also durch ein dunkles Pigment, um die Energie freizusetzen, die zu einer Sprengung, zu einer Explosion mikroskopisch stattfindet, um das Pigment zu zerstören und dann wird es im Körper abgebaut. Und das funktioniert natürlich nicht auf einem weißen oder einem gelben oder einem ganz hellen Pigment. Und somit bleiben diese Pigmente definitiv bestehen und sind vom Laser nicht zu entfernen. Und somit kann ich definitiv sagen, dass Tattoos 100% nicht wegzumachen sind. Man kann sie, dass sie eben für unsere Sachen gut sind, aufhellen. Man kann Tattoos auch auf lange Sicht, gerade schwarze bekommt man auf lange Sicht weg, wenn man sehr viel Geld investiert. Aber so 2-3 Sitzungen per Laser reichen oftmals aus, dass der Tätowierer wie wir eine bessere Grundsubstanz bekommt, um ein Cover-up anzufertigen, was nicht ganz so schwarz werden soll.
Okay. Und die zweite Frage zur Pflege noch einmal. Was muss ich beachten? Wie pflege ich ein Tattoo?
Also wie pflegt man Tattoos? Das ist eine ganz wichtige Baustelle und die habe ich mit den ganzen 25 Jahren jetzt tätowieren, über viele Epochen immer wieder dazugelernt. Es kommt jetzt auch darauf an, sind es Black and Gray Arbeiten oder sind es Farbarbeiten im großen Stil, die natürlich eine verschiedene Wundgebung bringen. Also das heißt, eine Black and Gray Arbeit ist eher wenig angekratzt, die Haut, weil man ja mit der Hautfarbe, die einer selber hat, arbeitet. Ähnlich wie bei einer Bleistiftzeichnung oder wenn man mit Acrylfarben ein volles Bild malt. Das heißt, bei einem Farbarbeit packen wir ja voll alles mit Farbe voll. Da bleibt keine Hautfarbe mehr übrig, also originale Hautfarbe. Und bei Black and Gray arbeiten wir mit der Hautfarbe. Somit haben wir ja schon mal wahrscheinlich eine Verletzung von 60% bei Black and Gray, wo dann bei Farbarbeiten 90 bis 100% Verletzungen in der Haut stattfinden. So, und das sind für mich zwei verschiedene Wunden, die man auch verschieden pflegen sollte. Black and Gray etwas einfacher. Wir bevorzugen immer den Erstverband im Studio mit Tattoo Armor zu machen. Das geht auch mit sterilen Wundkompressen, ne, die sich nicht an der Wunde festpappen. Wir packen ja ständig unser gutes Tyrosur Care Expert Wundgel drauf auf die frischen Wunden, packen trotzdem dann die Wundsaugpads oben drauf, also diese sterilen Saugkompressen, und verkleben die luftdicht, meistens mit den Wundverbandsfolien wie die Suprasorb oder halt Dermalize, alles was da so an Second Skins, an Wundklebefolien da auf dem Markt sind, kleben das zu. Beim Black and Gray reicht es einen Tag. Den nächsten Tag wird dann auch das Tattoo gereinigt, sauber gemacht mit Octenisept, also mit alkoholfreien antibakteriellen Mitteln wird es gereinigt, weil man wirklich auch möchte, dass ein Bakterium, was vielleicht beim Duschen durch ein Handtuch rankommt, was man so nicht merkt, aber auf keinen Fall mehr einschließen möchte, also wird es desinfiziert mit einem Octenisept oder einem antibakteriellen Reinigungsschaum, ganz wichtig. Danach wird es wieder mit Tyrosur Care Expert eingecremt. Das lassen wir dann aber so 10 Minuten stehen. Weil dann weiß man ja, diese Tyrosur Care Expert bildet so einen Film. Und über diesen Film kleben wir dann diese Wundfolie wie diese Suprasorb, die Dermalize, was es da alles an Wundverpackungsfolien gibt. Warum? Weil diese sind atmungsaktiv. Es ist aber auch eine Folie, die, wie ich es gern sage, die einen künstlichen Schorf simuliert und somit diese Tattoo-Wunde komplett schließt. Das Care-Expert unter der Folie hilft natürlich, diesen Hautzellen noch schneller zu heilen und es gibt viel weniger Wundwasserbildung, haben wir gemerkt durch das Care-Expert. Früher hat man das mit fetthaltigen Cremes gemacht. Ich will jetzt nicht die Konkurrenzfirmen da nennen, aber es waren halt Wund- und Heilsalben, die aber alle auf einer Ölbasis sind, wo ich gemerkt habe, was nicht gut ist. Das schließt eher die Poren und die Verheilung dauert einfach länger. Und mit dem Care-Expert unter diesen Second Skin Folien habe ich Erfolge erzielt, dass es um einiges schneller abheilt und viel problemfreier, weil die erste Folie, die saugt es mit dem Care-Expert an das Tattoo ran und dann kann man diese Folie locker 6 bis 8 Tage auf dem Tattoo lassen und man merkt es gar nicht. Und der Vorteil ist, es ist kein Keim darunter, nichts außer das Wundheilgel und es verheilt ohne Schorfbildung. Bei Farbarbeiten ist es etwas komplizierter. Das heißt, da machen wir diese Saugpad-Geschichte, die wir dann den Kunden mitgeben, 2 bis 3 Tage, weil so eine große Wunde natürlich länger nachnässt und nach, nicht blutet, aber einfach nachnässt. Das Wundwasserbildung ist einfach größer, weil die Wunde auch größer ist. Dort machen wir aber dasselbe Prozedere, Octinisept-Reinigung, dann Thyrosur-Care-Experte drauf, dann kommt die Wundkompresse und diese Wundkompressenaktion machen wir da 2 bis 3 Tage. Und nach dem 3. Tag kommt eigentlich auch bei Farbe definitiv kein Wundsekret mehr und dann wird dasselbe Prozedere reinigen, Thyrosur Care Expert, die lassen wir wieder 10 Minuten stehen und verpacken das mit Second Skin Folien, die halt diesen sogenannten künstlichen Schorf ersetzen. Und somit haben wir perfekte Verheilergebnisse, 100% Pigmenterhaltung, weil das ist das Wichtigste fürs Tattoo. Und selbst in Gelenkpositionen wie Armbeuge, Ellbogen oder Kniekehlen ist das für uns zum Erfolg geworden, weil wir nicht mal da irgendwelche Nacharbeiten im Nachgang haben. Also das ist für mich zurzeit das Nonplusultra der Tattoo-Pflege.
Also ich sehe schon, mit dir kann man stundenlang über Tattoos und die Branche reden. Ja. Zu unserer Abschlussfrage. Wir bei Engelhardt Arzneimittel, wir haben ein Claim, der uns antreibt, der für uns Leitbild und Anspruch zugleich ist.
Engelhardt, Gesundheit bedeutet die Welt für uns.
Was bedeutet Gesundheit für dich?
Ja, Gesundheit ist das Größte, was man haben kann. Das ist mehr wert als Reichtum, mehr wert als alles andere. Das heißt, deshalb wünscht man ja immer viel Glück mit Familie und viel Gesundheit. Also das ist so für mich das Allerwichtigste, weil wenn man gesund ist und eine glückliche Familie hat, dann gibt's nichts Besseres. Alles andere kommt nur noch dazu im Leben. Ich glaube, das sind die wichtigsten Grundfacetten, die man im Leben braucht.
Das hast du schön zusammengefasst, lieber Randy. Ich muss sagen, du bist echt ein cooler Typ. Mit dir hat's recht Spaß gemacht. Ich hoffe, wir haben vielleicht wieder Gelegenheit, irgendwann einen Podcast gemeinsam aufzunehmen. Ich sag ganz herzlichen Dank, Randy.
Ja, danke.
Hat Spaß gemacht mit dir.
Vielen Dank an euch und bis bald mal wieder.
Gesundheit bedeutet die Welt für uns. Ohne Risiken und Nebenwirkungen. Der Engelhardt Gesundheitspodcast. Der Podcast für Gesundheitsmacher. Jetzt die Glocke drücken und keine Folge verpassen. Ein All Ears on You Original Podcast.